Dein König kommt zu dir. So lautet das Thema für die heutige Predigt. Die Geschichte, die wir soeben gehört haben von Palmsonntag, sie ist sehr eindrücklich. Jesus zieht in Jerusalem ein und das unter einem großen Jubel der Menschenmenge. Die Leute singen das Lied Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Die Leute jubeln Jesus zu als denjenigen, den Gott als Nachkomme Davids verheißen hat. Für uns als Christen heute ist es glasklar, Jesus ist der Messias. Haben die Leute damals das auch verstanden, als sie dieses gesungen haben? Ich meine schon, denn ihnen war klar, was sie taten. Sie verehrten Jesus tatsächlich als den Sohn Davids, als den Gesalbten. Und Matthäus sagt uns, das musste geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Vor den Augen der Menge erfüllt sich die Verheißung aus Sacharja 9. Der König reitet auf einem Esel. Wenn Matthäus uns diesen Hinweis gibt, dann weiß er ganz genau, dass es nicht nur um einen König geht, der auf einem Esel reitet, sondern es geht um mehr. Er weiß, dass Sacharja mehr verheißen hat. Und genau das schauen wir uns heute an. Und so finden wir den Predigttext in Sacharja 9, Vers 1 bis 17. Wir werden diesen Text nach und nach während der Predigt hören. Den ersten Teil bilden die Verse 1 bis 8. Dabei geht es um Gott und die Nationen. Sacharja 9, Vers 1 bis 8. Wir hören das Wort Gottes. Die Last, die der Herr ankündigt, kommt über das Land Hadrach und auf Damaskus lässt sie sich nieder. Denn der Herr schaut auf die Menschen und auf alle Stämme Israels. Dazu auf Hamat, das daran grenzt, auch auf Tyrus und Sidon, die doch sehr weise sind. Denn Tyrus baute sich ein Bollwerk und sammelte Silber wie Sand und Gold wie Dreck auf der Gasse. Aber siehe, der Herr wird es erobern und wird seine Macht ins Meer stürzen und die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Wenn Aschkelon das sehen wird, wird es erschrecken und Gaza wird sehr Angst werden. Dazu Ekron, denn seine Zuversicht wird zu Schanden. Es wird aus sein mit dem König von Gaza und in Aschkelon wird man nicht mehr wohnen und in Aschdod werden Mischlinge wohnen. Und ich will die Pracht der Philister ausrotten und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Greuel ist, von ihren Zähnen, dass auch sie unserem Gott übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden und die Bewohner Ekrons wie die Jebusiter. Und ich will mich selbst als Wache um mein Haus lagern, sodass keiner dort hin und her ziehe und nicht mehr der Treiber über sie komme, denn ich sehe nun darauf mit meinen Augen. In diesen Versen wird uns beschrieben, was mit den Nationen der Heiden um Israel herum geschieht. Wir sehen einen Siegeszug Gottes. Dieser Siegeszug beginnt damit, dass Gott mit seinen Augen über alle Menschen schaut. Vers 1. Er sieht alles und jeden. Und es endet damit, dass Gott mit seinen Augen über sein Haus schaut. In Vers 8. Mit dem Haus ist einerseits sein Tempel gemeint und andererseits auch das Land mit seinen Bewohnern, die ein Heiligtum für Gott sind. Wir sehen also vom großen, vom universalen Blick Gottes über die ganze Menschheit, geht es zum kleinen, zum auserwählten Ort und Volk Gottes. Gott selbst wacht über sein Haus. Der Siegeszug Gottes, er verläuft von Norden nach Süden. Im Nordosten ist es die Stadt Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Das sind die ewigen Feinde Israels. Im Nordwesten sind es Sidon und Tyrus, diese prächtigen Städte. Die beinahe unbesiegbare Festung Tyrus wird bezwungen. Ihre Mauern werden ins Meer geworfen und der Rest wird verbrannt. Diese Königreiche, sie müssen Gott untertan sein. Dann geht es weiter in den Süden zu den Philisterstädten. Und Aschkelon, die nördlichste Stadt von den Philisterstädten, die hier genannt werden, sie hört das Ereignis als erste, was in Tyrus geschehen ist, und sie bekommt Angst. Und diese Angst, sie breitet sich aus auf die anderen zwei Städte, auf Gaza und Ekron. Die Pracht der Philister, sie wird ein Ende haben. Und auch diese Königreiche, sie werden Gott untertan sein. Doch Gott vernichtet diese Völker nicht einfach, sondern er gliedert sie ein. Er gliedert sie ein in sein Volk. Er nimmt ihnen das Blut aus dem Mund und das Fleisch, was zwischen ihren Zähnen ist. Er nimmt ihnen das weg, was für ihn ein Greuel ist, damit sie ein Stamm in Juda sein können. Das, was für Gott ein Greuel ist, entfernt er. Er nimmt es weg. Das ist hier kein "Kommt mal alle her, wir sind hier alle zusammen und tolerieren alles und jeden", sondern dieser Prozess ist richtig schmerzhaft. Die ganze Pracht, die ganze Stärke und Herrlichkeit der Nationen, sie wird zerschlagen von Gott. Er vernichtet sie. Die Nationen werden umgekrempelt, damit sie zu Gott passen, damit sie zu seinem Volk dazugehören können. Was Jahwe in diesen Versen macht, ist, er weitet das Land Kanaan aus. Die Grenzen werden so weit gesteckt, wie sie bis dahin noch nie gesteckt waren. Gott breitet sich aus in alle Himmelsrichtungen. Und das ist der Anspruch, den Gott schon in Vers 1 stellt. Er hat die Augen über alle Menschen. Er sieht alles und jeden. Und das Ziel ist eindeutig. Menschen aus den heidnischen Völkern sollen zu Gott dazugehören. Er macht sie zu seinem Heiligtum und er wacht darüber. So macht Gott Frieden. Verfeindete werden zusammengeführt. Und das unter einem Herrscher, Gott. Dabei wird jede menschliche Kraft, jeder menschliche Herrschaftsanspruch zerstört und gebrochen. Gott allein ist der Herr. Mit diesem Siegeszug kommt Gott nach Jerusalem und er setzt seinen König ein. Und so kommen wir zum zweiten Teil, nämlich die Verse 9 bis 10. Jahwe ruft: "Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze." Gott spricht zur heiligen Stadt Jerusalem. Er spricht zu den Bewohnern der Stadt. Sie ist das Bild für das auserwählte Volk Gottes. Er spricht sie als Tochter an. Darin vernehmen wir die liebevolle Zuwendung Gottes. Immer wieder spricht Gott sein Volk als Tochter Zion an. Doch oft wird dabei die gebrochene Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zum Ausdruck gebracht. Die Tochter ist abtrünnig geworden. Sie hat Gott verlassen. Doch jetzt ist das Gegenteil der Fall. Freue dich, du Tochter Zion, dein König kommt. Die Tochter Zion wird ihren König empfangen. Darum freue dich sehr und jauchze. Schon in Kapitel 2, Vers 14 kündigt Gott sich an und sagt, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Schon bei der Ankündigung des Gottes gilt die Aufforderung, freue dich. Wie viel mehr dann jetzt, wenn der König tatsächlich kommt? Dein König ist ein Gerechter und ein Helfer. Man kann auch übersetzen, ein Gerechter und ein Retter oder Erlöser. Er ist gerecht, weil er gerecht handelt. Und er ist ein Retter. Letztlich bringt dieser König Erlösung. Bei Gott gehen Gerechtigkeit und Erlösung Hand in Hand. Die Gerechtigkeit ist mit dem Heil verbunden. Das heißt, wenn Gott gerecht handelt, dann bringt er Heil und Erlösung. Und wenn Gott Erlösung und Heil schafft, dann nur in seiner Gerechtigkeit. Mit diesem König kommen Gerechtigkeit und Heil nach Jerusalem. Weiter heißt es in Vers 9 über diesen König, er ist arm und er reitet auf einem Esel. Das Wort für arm kann auch mit betrübt, demütig oder bedrängt übersetzt werden. Egal welche von diesen Übersetzungen man wählt, es scheint nicht nach Herrlichkeit und Pracht. Und wenn man dann die Verwendung dieses Wortes zum Beispiel bei Jesaja betrachtet, dann macht es stutzig, dass der König als arm bezeichnet wird. Denn bei Jesaja wird das Gottesvolk mit diesem Wort beschrieben. Das Volk Gottes ist bedrängt. Es ist verloren. Es ist arm. Es braucht unbedingt einen Helfer, der sie aus dieser miesen Situation heraushilft. Und nun kommt der Helfer. Dein König kommt. Und siehe da, er ist auch arm. Er ist auch bedrängt. Was ist das für ein Helfer? Ist es nicht so, wie wenn ein Ertrinkender gerettet werden soll von jemandem, der gar nicht schwimmen kann? Wenn das arme, bedrängte Volk gerettet werden soll von jemandem, der selber arm und bedrängt ist? An dieser Stelle merkt man, dass Gottes Rettungsplan für sein Volk seltsam ist. Und auch der angekündigte Helfer, der König, ist seltsam. Und so schreibt Jesaja, wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Der Helfer erweckt nicht den Eindruck, dass er helfen könnte. Vielmehr sieht er hilfsbedürftig aus. Dieser arme, bedrängte König, er reitet auf einem Esel. Über den Esel ist an Palmsonntagen sicher schon viel gesagt worden. Und ich möchte heute nicht darüber spekulieren, ob es ein Ausdruck von Demut oder Frieden ist oder vielleicht doch ein königliches Tier ist. Ich möchte nur auf eine spannende Stelle hinweisen im ersten Mosebuch. Nämlich geht es um 1. Mose 49, Vers 10 bis 11. Meines Wissens ist dieses die erste Stelle, an der Gott einen König aus den Stämmen Israels verheißt. Und dort heißt es in 1. Mose 49, Vers 10 bis 11, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Ich glaube, dass Zacharia an dieser Stelle an diesen Text aus 1. Mose anknüpft. Zacharia möchte nicht unbedingt sagen, welche Rolle der Esel nun spielt. Vielmehr zeigt er, dieser König, der angekündigt wird, dieser König, der jetzt kommt, ist der König aus Juda. Es ist der König, der schon durch Jakob verheißen wurde. In Zacharia 9 finden wir sonst keinen anderen Hinweis über die Herkunft des Königs. Wenn sich Zacharia mit dem Esel aber auf die Verheißung in 1. Mose bezieht, dann landen wir direkt beim König David. Und danach gleich bei dem verheißenen Sohn Davids mit seiner ewigen Königsherrschaft. Und deshalb singen die Leute auf der Straße in Jerusalem auch, als sie Jesus auf dem Esel sehen, Hosianna, dem Sohn Davids. Für ihnen ist das klar. Der König, der auf dem Esel reitet, das ist der Sohn Davids. Wir gehen weiter in den Predigttext in Vers 10. Zacharia 9, Vers 10, dort heißt es, denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er, der König, wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Als erstes fällt hier in diesem Vers auf, dass Jahwe und der König nicht identisch sind. Es ist nämlich Jahwe, der hier spricht. Und er sagt, ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und gleich im nächsten Satz spricht Jahwe über den König, der kommt. Er wird Frieden gebieten den Nationen. Jahwe und der König sind nicht identisch, aber sie wirken zusammen. Ist das nicht ein Hinweis auf Gott, den Vater, und Gott, den Sohn Jesus Christus? Der Vater, der seinen Sohn sendet? Ich meine ja. Auf jeden Fall, Jahwe und dieser König, sie wirken zusammen an dem einen Ziel, nämlich das Friedensreich aufzubauen. Dafür zerstört Jahwe das gesamte Kriegsgerät. Die ganze Macht, die sein Volk hat, wird runtergebrochen. Am Ende stehen sie blank da. Sie haben nichts mehr, um sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Aber das brauchen sie auch nicht. Denn der König wird Frieden gebieten den Nationen. Sein Friedensreich reicht vom Roten Meer bis ans Mittelmeer, vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Aus dieser Mitte des Predigttextes, aus den Versen 9 und 10, haben wir so einiges über diesen neuen König erfahren. Er ist ein Gerechter und ein Erlöser. Er ist der mächtige König aus Juda, der schon in 1. Mose verheißen wurde. Gleichzeitig ist er der Gottesknecht, der leiden muss, der von Gott geschlagen wird. Und dieser mächtige und leidende König richtet sein Friedensreich auf. Frieden ist ja gut, das möchte jeder. Aber mit diesem Helfer, den Gott hier präsentiert hat, mit jemandem, der die eigene militärische Macht zerstört, mit jemandem, der nicht nur herrlich und prächtig daherkommt, sondern selbst auch ganz schwach erscheint, Schauen wir uns nun an, wie der neue König das Friedensreich errichtet. Und dazu kommen wir zu den Versen 11 bis 17. Wir hören nun das Wort Gottes, Vers 11 bis 17. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. So kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich euch, dass ich dir zweifach erstatten will. Denn ich habe mir Juda zum Bogen gespannt und Ephraim darauf gelegt und will deine Söhne Zion aufbieten gegen deine Söhne Griechenland und will dich zum Schwert eines Riesen machen. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz. Und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Der Herr Zebaoth wird sie schützen und die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen und Blut trinken wie Wein und voll davon werden wie Becken und wie die Ecken des Altars. Und der Herr, ihr Gott, wird ihnen zu der Zeit helfen, der Herde seines Volks. Denn wie edle Steine werden sie in seinem Lande glänzen. Denn wie groß ist seine Güte und wie groß ist seine Huld. Korn und Wein lässt er sprossen, Jünglinge und Jungfrauen. Der neue König ist nach Jerusalem gekommen. Nun kommt zur festen Stadt. So lautet die Einladung an die Gefangenen. Kommt alle zurück aus eurer Gefangenschaft. Aus Vers 10 wissen wir, dass das gesamte Kriegsmaterial von Gott zerstört wurde. Die Wagen wurden weggetan, die Rosse weggeschafft und auch der Kriegsbogen zerbrochen. Und was macht Gott nun? Er macht seine Auserwählten zu Pfeil und Bogen. Warum machst du das, Gott? Du hättest doch lieber die Wagen und die Pferde gehalten. Dann hättest du Waffen gehabt. Doch jetzt opferst du deine Auserwählten, um zu kämpfen. Du machst dein Liebstes zur Waffe. Diese Wendung in diesem Kapitel ist für mich sehr merkwürdig. Zuerst scheint es so, als ob Gott keine Waffen braucht. Er gebietet einfach Frieden und fertig ist. Nun braucht er doch welche, und weil er keine mehr hat, weil er sie alle zerstört hat, nimmt er halt seine eigenen Leute. Wir lassen diese merkwürdigen Zeilen an dieser Stelle so stehen und wir schauen uns die weiteren Verse an. In den weiteren Versen wird uns ein großer Kampf geschildert. Der Gegner wird uns nicht gezeigt. Aber wir sehen den Kampfesmut Gottes und auch seine Macht. Und einige Motive aus dieser Kampfesszene, sie erinnern an die eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. An den Kampf von David und Goliath. Ich möchte heute nur auf zwei Parallelen zwischen Sacharja 9 und dem Kampf von David und Goliath eingehen. Es gibt noch weitere. Aber die erste Parallele sind, die Schleudersteine werden fressen und niederwerfen. So heißt es in Sacharja 9. Davids Waffe gegen Goliath war eine Schleuder. Er schleuderte einen Stein, der Stein fuhr in die Stirn des Riesen und warf ihn zu Boden. Das ist nachzulesen in 1. Samuel 17, Vers 49. Die zweite Parallele ist, Gott macht dich zum Schwert eines Riesen. Nachdem Goliath zu Boden gefallen ist, nimmt David das Schwert des Riesen und er tötet ihn. Nachzulesen in 1. Samuel 17, Vers 51. Indem Gott sich hier in Sacharja auf den Kampf von David und Goliath bezieht, werden zwei Dinge für uns deutlich. Zum einen die Dimension des Kampfes mit seinem Gegner. Und das Zweite, es wird deutlich, wer letztlich den Sieg errungen hat. Zum einen die Dimension des Kampfes mit seinem Gegner. Aus Zacharia 9 wussten wir nicht, welches ist der Gegner. Gegen wen kämpft Gott hier? Bei David ist es klar, der Gegner ist ein Riese. Der Riese steht im Alten Testament für den ultimativen Feind Israels. Diese gilt es zu bekämpfen. Und gleichzeitig verkörpern die Riesen im Alten Testament die Sünde und die gefallene Schöpfung in ihrem Höhepunkt. In 1. Mose 6 wird uns nämlich die Entstehung der Riesen berichtet. Sie entstehen, als sich der göttliche Bereich mit dem sündigen Bereich mischt. Und das war ein Gräuel für Gott. Und unter anderem führte das zur Sintflut. Im übertragenen Sinn ist der Gegner in Zacharia, also das Böse, die Sünde selbst, gegen die Gott kämpft. Und das Zweite, was durch diese Parallelen zu David und Goliath deutlich wird, ist, wer den Sieg letztlich errungen hat. Bei David und Goliath ist es David. David besiegte Goliath. Und damit sind wir wieder beim verheißenen König aus Vers 9, der Sohn Davids ist. Er bezwingt den Riesen. Es ist also der Sohn Davids, der Knecht Gottes, der hier den Sieg erringt in Zacharia 9. Es ist der Auserwählte. Für uns war das erst so merkwürdig, dass Gott seine Auserwählten zur Waffe macht. Aber es ist genau der Auserwählte, den Gott zum Bogen spannt und ihn legt er drauf als Pfeil, um den letzten Feind zu bezwingen. Und das ist das Merkwürdige an Gottes Helferaktion. Er nimmt seinen Auserwählten und gibt ihn dahin. Und in Vers 11 leitet Gott das Ganze ein, indem er sagt, um des Blutes deines Bundes willen geschieht die Befreiung der Gefangenen. Und Jesus sagt, bevor er stirbt, dies ist das Blut des Bundes, des neuen Bundes. So wunderbar. In diesem Blut liegt der Sieg. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn dahingegeben, um den Feind zu besiegen. Die Menschenmenge in Jerusalem, sie sieht Jesus auf dem Esel reiten und sie jubeln ihn zu als ihren König. Doch sobald sie den gleichen Jesus am Kreuz sehen als den Geknechteten, den Gedemütigten und Geschlagenen, verspotten sie. Und so hören wir in Matthäus 27, ab Vers 39, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Und sie sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steige herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Dein König kommt zu dir. Ja, Er ist mächtig und herrlich. Aber er ist auch arm und bedrängt. Er hat gesiegt und er kann auch in deinem Leben siegen. Aber sein Kampf führte ihn in den Tod. Und so kann auch sein Weg mit dir schwer sein. Es kann ein Leidensweg sein. Er wird alles wegnehmen, was ihn stört, um dich Gott wohlgefällig zu machen. Dein König kommt zu dir. Dein Weg mit ihm wird nicht nur angenehm und schön sein, aber sein Weg mit dir, er führt zum Leben. Jauchze, freue dich sehr. Dein König kommt zu dir. Bist du bereit zu folgen? Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist hoch erhaben. Du bist Herr und König und du hast gesiegt. Wir preisen deine Stärke. Und jetzt in der Passionszeit dürfen wir uns erinnern an die Wunden, die du bekommen hast, den Tod, den du erlitten hast. Führe es uns vor Augen, dass wir sehen, welch große Liebe du zu uns hast. Und wir beten, Herr, erneuere uns durch deinen Geist. Amen.